Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Stell mir vor, diese Geschichte, die heute unser Predigtext ist, die schließt unmittelbar an diese Geschichte von diesen beiden Emmaus-Jüngern. Und ich stelle mir vor, wie die den Weg nach Emmaus gegangen sind. So hier. Alles hin. Und dann stelle ich mir vor, wie sie zurücklaufen, so schreibt Lukas, sie liefen, sie rannten zurück. Stell mir vor, wie die zurückrennen mit in einem Affenzahn diese Kilometer nach Jerusalem, nur um es weiterzusagen, um es den anderen zu sagen, um sie rauszureißen aus der Traurigkeit. Und dann versuchen sie zu erklären, was sie da erlebt haben, in Emmaus Jesus lebt. Und was für ein Vorrecht, so etwas verkünden, so etwas sagen zu dürfen. Wie schlimm wäre das, wir hätten nichts anderes zu verkünden als den Tod unseres Herrn, als das Kreuz allein. Wir sind kein Gedächtnisverein für einen Verstorbenen, dafür gibt es keinen Anlass. Wir erinnern uns daran, dass wir gesehen und erlebt haben aus der Bibel, wie er war als Mensch. Aber wenn er nicht auferstanden ist, ist das alles vollkommen sinnlos, weil es dann nichts weiter ist, weil er nichts weiter ist als ein großer, weiser, gescheiterter Mann. Und so ist die Kirche dafür da, um den Lebendigen zu verkündigen. Und ich würde mir wünschen, dass man das uns abspürt, als Kirche, auch uns als Gemeinde, dass die Freude uns aus jedem Knopfloch rausguckt und rausspringt, dass man das spürt an uns. Also die beiden kommen und dann ist die Verwirrung, also kommen nach Jerusalem, erzählen die anderen, Jesus lebt, wir haben ihn gesehen, als wir das Brot brachen, war er auf einmal, fiel es wie Schuppen uns von den Augen und dann haben wir ihn gesehen und dann war er weg. Und dann ist die Verwirrung ganz groß, weil die anderen nämlich sagen, ja, hier war er auch und dem Petrus ist er auch erschienen. Und dann werden die Fragezeichen wieder größer und die Zweifel und die Verwirrung und da beginnt unser Abschnitt für heute, denn mitten in ihre Fragen kommt er. Mitten in ihre Verwirrung kommt er. Mitten in ihre Zweifel kommt er selbst. Vers 36. Während sie noch redeten, stand der Herr plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte, Friede sei mit euch. Da erschraken alle und fürchteten sich, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Jesus sagte zu ihnen, warum seid ihr so erschrocken? Warum zweifelt ihr in euren Herzen? Ich habe alles Verständnis für die Jünger, muss ich mal sagen. Ich kann das total nachvollziehen, was mit denen passiert. Und ich freue mich darüber, dass Jesus in diese Situation hineinkommt und weiterredet. Und meine Hoffnung ist, dass er kommt damals in die Verzweiflung oder in die Zweifel, in die Fragen und in die Verwirrung hinein. Und ich wünsche mir, dass das heute auch passiert, denn ich alleine kann das nicht und wir können das nicht. Sondern er kommt, um sich selbst zu erweisen. Und das ist das, was wir heute miterleben und was wir hoffentlich auch in unserem Alltag erleben. Er kommt ohne Tamtam. Paulus hat mal gesagt, wir haben euch Christus gebracht ohne überredende Worte menschlicher Schlauheit. Es gibt ja so Leute, die können einfach sabbern. Ja, meine Frau sagt immer, die sabbern einem die Glucke vom Nest. Ja, die reden so lange, bis die aufsteht. Oder es gibt Leute, die können reden und dann verkaufen die einer Maus eine Katze. Ja, gibt so Leute. Und Jesus macht das aber nicht so. Sondern der kommt und der ist einfach da. Und er spricht ihnen zu, was sie am allernötigsten brauchen in diesem Moment nach diesen zwei Tagen, nämlich Frieden. Friede sei mit euch. Und das ist das, was wir auch brauchen in uns. Ganz egal, was wir durchgemacht haben, was vor oder hinter uns liegt. Wir brauchen Frieden. Innen und wir brauchen ihn auch außen. Gerade in diesen Zeiten, die so verwirrend und voller Fragen und voller Zweifel sind, wie diese jetzigen in Corona. Wie wird das werden? Wird das je wieder so? Und da kommt Jesus hinein und sagt, Friede sei mit euch. Und dann wäre es ganz schön in der Geschichte, wenn das passieren würde einfach. Er kommt, spricht und es ist da. Das wäre dann so eine Heiligengeschichte, aber so ist es nicht. So ist es nicht, noch nicht. Denn es ist zu unwahrscheinlich, dass es stimmt. Es ist einfach zu unwahrscheinlich, dass Jesus lebt. Sie haben ihn sterben sehen. Und dann meinen sie, einen Geist zu sehen, ein Hirngespinst. Das kennt der eine oder andere von uns auch aus dem eigenen Umfeld. Das ist doch ein Hirngespinst. Den kann man doch nicht sehen. Was glaubst denn du da? Was soll denn das? Und den Jüngern ging das schon mal so. Da ist Jesus mal nachts auf dem See zu ihnen gekommen, als sie in großer Seenot waren auf dem See Genezareth. Und da sehen sie ihn und kriegen auch Riesenangst, noch mehr Angst als in dem Sturm, denn sie glauben auch, ein Gespenst zu sehen. Hilfe, ein Geist. Also so leicht geht das nicht. Es ist zu unwahrscheinlich, um wahr zu sein. Jesus ist nicht beleidigt in dem Moment. Er hätte ja sagen können, Leute, jetzt reicht's. Ich suche mir einfach eine andere Truppe. Ihr seid einfach so eine Luschen. Ihr habt einfach so gar nicht drauf. Ihr seid so voller Zweifel. Ihr habt ja überhaupt kein Vertrauen. Mit euch ist kein Staat zu machen und eine Gemeinde und eine Kirche schon gleich gar nicht wiedersehen. Aber das macht er nicht. Sondern, und das ist, glaube ich, der Kern dieser Geschichte, der Auferstandene selbst hilft uns zu glauben. Ich bin es wirklich, sagte er, seht meine Hände und Füße an, fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr sie bei mir sehen könnt. Während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Jetzt könnte man sagen, wenn ich jetzt meine Hände zeige, dann ist das nicht unbedingt aussagekräftig. Was uns Lukas erzählen will, aber das ist das Erste, ist dieser diese Hände und Füße tragen immer noch die Nägelmale. Da sind die Löcher drin von den Nägeln. Und diese Hände machen ihn eindeutig als den, der er ist. Und er bleibt der Gekreuzigte. Sein Leiden, sein Kreuz, sein Sterben sind kein Unfall. Das passiert nicht aus Versehen. Das passiert nicht in einem Moment, in dem Gott aus Versehen mal nicht aufpasst. Sondern es ist sein Plan gewesen. Und er bleibt der Gekreuzigte. Und das höre ich für mich und weiß, Gott wischt mit der Auferstehung und mit der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod nicht meinen Schmerz weg und sagt, nur heul mal nicht, wird ja alles gut, am Ende kommt die große Auferstehung. Sondern das Kreuz bleibt. Und das bleibt auch bei dir. Und das darf auch so sein, dass du traurig bist über manches. Und das ändert nichts an der Hoffnung, dass er lebt, aber er trägt die Male des Kreuzes noch an sich. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde es so wichtig, dass wir nicht zu so einem Halleluja-Verein verkommen, der sagt, alle Trauer, aller Schmerz, aller Verlust, ist alles nicht wichtig, weil wir uns ja alle wiedersehen. Das stimmt ja, aber in dem Moment will man ja auch, man hat ja den Schmerz und man will ihn auch spüren und man muss ihn auch spüren, um Abschied zu nehmen, um es zu verarbeiten und bearbeiten. Und wir sind als Christen nicht dafür da, um alles unter den großen Freudenteppich der Auferstehung zu kehren. Aber wir sind auch nicht dafür da, um den großen Teppich der Auferstehung zu einem kleinen Bettvorleger oder zu einem Abtreter zu machen. Ein zweites, Jesus hilft ihnen zu glauben. Er sagt, kommt her und probiert es. Noch mehr, er sagt, kommt her und fasst mich an. Kommt her und probiert mich. Und es ist eine ganze Handvoll Möglichkeiten, die du hast, um dem Auferstandenen zu begegnen. Du kannst ihn begegnen in seinem Wort. Du kannst ihn hören in diesem Buch. Wenn du bereit bist zu hören, wird es passieren. Du wirst ihn hören können in seinem Wort. Und er wird lebendig und ist lebendig in seiner Taufe. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann lade ich dich ein, dass du zum nächsten Glaubenskurs gehst und dich taufen lässt und ein Leben mit ihm anfängst. Nadine, guck gerade nach unten, hast heute Tauftag, fällt mir ein, oder? Also jedenfalls, was den Kirchenjahrestag betrifft, war auch ein Ostermontag. Genau. Also unbedingt, du kannst ihn erleben in dem Wasser der Taufe, ganz alltäglich. Du kannst ihn erleben in Brot und Wein des Abendmahls. Noch jemand? Habe ich jemand vergessen? Wer noch? Alex, genau. Unter der Maske nicht erkannt. Emma, aber Emma ist nicht da. Das stimmt. Also, in seinem Wort, in der Taufe, in Brot und Wein beim Abendmahl. Und du kannst ihn erleben, das ist das, der vierte Finger in seiner Gemeinde. Das hat er versprochen. Er ist da, wo wir uns versammeln, wo wir seine Gemeinde sind, ist er gegenwärtig. Und du kannst ihn leben, das hat Paulus im Galaterbrief mal geschrieben, in dir selbst, als den, der in dir lebt. Probier es aus. Es ist zu unwahrscheinlich, um wahr zu sein. Probier es aus. Fass ihn an. Doch vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. Da fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Also, zunächst war es zu unwahrscheinlich, um wahr zu sein. Jetzt ist es zu schön, um wahr zu sein. Menschen fällt immer noch was ein, warum sie nicht glauben, ja? Also, und er hilft ihnen wieder. Das fällt mir auf. Erst lässt er sich anfassen, dann nimmt er den Fisch, er nimmt die Zweifel und die Zweifel an und ernst und hilft ihnen. Und er wird ganz alltäglich. Er isst ein Stück Fisch, was man am See Genezareth in Galiläa einfach jeden Tag isst. Man isst einfach jeden Tag Fisch, weil der immer da ist. Es sei denn, man angelt gerade nur oder man fischt gerade wie der arme Petrus viele Nächte lang nur Gummistiefel und Autobatterien oder sowas. Aber für mich ist ein zweites ganz wichtig. Ich lese nochmal. Vor lauter Freude konnten sie es noch nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. Und wir sind immer voller Bedenken. Und es ist etwas, was uns leider, leider, leider oft fehlt. Das Staunen und die Freude. Wir haben es so alltäglich gemacht, wir haben ihn so alltäglich gemacht, dass wir weiter Kaffee trinken und weiter Ostereier abpellen, während wir die Botschaft hören, dass der Herr lebt und dass es keinen Grund gibt, mehr traurig zu sein. Ich wünsche mir, dass wir solche Leute sind, die noch staunen und die sich noch freuen und denen man das abspürt, dass sie voller Freude sind darüber, dass Jesus lebt. Und die nicht das einfach abhaken im Kirchenjahr und sagen, ja, das war jetzt wieder die Ostersache. Sondern dass das abfärbt auf unseren Alltag und dass es eine Freude in uns gibt, die wirklich lebt und lebendig ist. Und die uns so Flügel verleiht an den Füßen. Gibt ja so, nee, das machen wir jetzt nicht. Der Herr sagte zu ihnen, als ich noch bei euch war, da habe ich zu euch gesagt, es muss alles in Erfüllung gehen, was über mich geschrieben steht, im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen. Dann half er ihnen, die Heilige Schrift richtig zu verstehen. Er erklärte ihnen, in der Heiligen Schrift heißt es, der Christus muss leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und wieder, er hilft ihnen zu glauben. Und er hilft ihnen zu verstehen, was da passiert ist und warum das passiert ist. Es ist ein Plan, der von Gott dahinter steht, dass er stirbt für dich und für mich und dass er aufersteht für dich und für mich, damit wir wissen, dass Vergebung möglich ist und ewiges Leben. Also diese Auferstehung macht aus dem Kreuz, aus dem Zeichen der Trauer und der Gewalt und der Folter ein Zeichen des Sieges und darum tragen wir das. Ostern ist auch ein Achtungszeichen für unseren Alltag. Manchmal ist es ganz anders. Und für die Jünger ist das die Grunderkenntnis dieser Tage. Es ist manchmal ganz anders, als wir gedacht haben. Gott hat nicht weggesehen, sondern gerade hingesehen. Gott war nicht fern im Leid, sondern gerade drin. Und das Kreuz war kein Unfall, sondern sein Plan. Und ich will dich einladen, dass du dir das auf der Zunge zergehen lässt, dass diese riesengroße Niederlage der größte Triumph wird. Und wer von Ostern herkommt, der muss nicht aufgeben. Der muss auch aktuell und heute nicht aufgeben, weil Gott anders kann. Weil das Kreuz, nicht mal das Kreuz, das Ende war. Und das will ich dir sagen, der du vielleicht da sitzt und denkst, was soll das mit mir noch werden? Und dann sage ich dir, er kann Ostern. Er kann das. Und das Kreuz hat nicht das letzte Wort. Und Ausweglosigkeit ist Blindheit für den, der Ostern erlebt und realisiert hat. Gott kann Ostern, Gott kann Auferstehung. Und dann finde ich das so schön, dass Jesus immer wieder auf sie reagiert und ihnen hilft, weil wir manchmal den Eindruck haben, als wäre, ob wir glauben können, so eine Art Prüfung. Als würde uns Gott sozusagen das Angebot hinschmeißen und sagt, nun nimm, friss oder stirb, so nach dem Motto. Ob wir glauben können, ist keine Prüfung. Ist ein Geschenk, wenn du glauben kannst, wenn du Hoffnung hast, wenn du weißt, dass der Himmel nicht leer ist, dass da jemand ist, der dich kennt und der dich liebt. Und allen Völkern muss in seinem Namen verkündet werden, ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Fangt in Jerusalem an. Ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Ich werde den Geist zu euch senden, den mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Jesus sagt, warum ist das Ganze passiert? Das ist der Sinn der Osterbotschaft, ist, dass er sie weitergesagt wird. Dass man sie nicht für sich behält, sondern dass man sie weitergibt. Das ist der Sinn der Osterbotschaft. Und diese Botschaft sagt, ihr könnt euch ändern, weil Vergebung möglich ist. Und wir denken manchmal, wir können uns nicht mehr ändern, weil wir uns selber nicht vergeben können. Gott sagt, es ist Veränderung möglich, weil Vergebung möglich ist. Und wo Veränderung möglich ist, da ist auch, oder wo Vergebung möglich ist, da ist auch Änderung möglich. Auch zwischenmenschlich, wo immer nachgetragen wird, wo immer aufgerechnet wird, wo man immer noch zählt. Da bleiben immer die alten Muster. Aber wo du Vergebung empfängst und wo sie regiert, wo die Vergebung von Jesus regiert, da ist Leben möglich und neues Leben. Und er sendet sie. Und er sagt, ihr müsst nicht alleine gehen, sondern ich schicke euch den Heiligen Geist mit. Wieder, ich helfe euch. Ich helfe euch zu glauben, ich helfe euch zu laufen. Ich helfe euch, loszugehen. Also er sendet sie, seine Jünger. Sagt, ihr müsst auch noch nicht gleich in alle Welt, das ist die Richtung, aber fangt erstmal in Jerusalem an. Und das sage ich dir auch, musst nicht die ganze Welt missionieren. Fang mal in deinem Umfeld an. Bei deinen Nachbarn, bei deinen Freunden, bei deinen Kollegen. Fang mal da an, ringsherum. Lass dich mal senden heute am Ostermontag in deine Nachbarschaft, zu deinen Freunden, zu deinen Bekannten. Lass dich mal senden von ihm. Geh mal los und sei mal der Zeuge des Lebens und dein Zeuge der Auferstehung. Bezeuge deinen Glauben an dieses Wunder von Ostern mit dem, was du sagst und mit dem, was du tust und mit dem, was du manchmal nicht sagst und manchmal nicht tust. Das gehört für mich auch dazu. Bezeugt es fröhlich. Und bezeugt es mit Staunen. Und eins will ich dir zusagen, du gehst nicht allein, sondern es ist wie in diesem ganzen Text. Er wird dir helfen dabei. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.